Hier sind wir wieder bei der heutigen Episode unseres Profit-Podcasts mit niemand Geringerem als Mr. Tracking himself, Mr. Mark Becker.
Willkommen zu einer neuen Folge des Profit-Podcasts bei Patrick Wind. Hier erfährst du, wie du dein Business profitabel skalierst. Viel Spaß bei dieser Folge.
Contra Speaker of the Year 2025. Ich war live dabei. Freue mich nochmal wirklich sehr, dass du da wirklich auch gebührend gefeiert wurdest. Mein Lieber, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Komplimente und für das schöne Intro. Ja, also Contra hat mich auch sehr überrascht als erstes Speak. Aber die Hütte war voll und die Leute haben es anscheinend gut gefunden, was ich da mitgeteilt habe. Ja, also hat mich sehr gefreut.
Wir haben ja danach im Taxi am Weg zum Speaker-Dinner noch gequatscht. Und wir haben ja beide auch gesagt, hey, das war eine richtig, richtig wertvolle Speech, die auch ein bisschen wie so ein Fachvortrag teilweise rübergekommen ist. Mhm. Und so sehe ich dich halt auch, mein Lieber. Ich sehe dich, ich meine, dass du auch die Motivatoren und Tony Robbins Rolle auch spielen kannst. Das weiß ich, dass du das kannst. Aber ich sehe dich halt als the real deal des Trackings. Ich sehe dich halt als den wirklich wie den Professor der Daten. Also, wie siehst denn du das?
Ja, also, ja, genau. Also ich sehe das auch eher so als Fachvortrag. Aber es hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass ich sag mal so, wo ich mich am Anfang damit beschäftigt habe, so generell 2004 diesen ersten Online-Shop und so weiter und so fort hatte. Und damals war es ja wirklich so diese Konferenzen, auch die OMR. Es war ja kein Festival. Ja, wir waren damals 2013 in der großen Freiheit. Ich glaube, das waren 600 oder knapp 1000 Leute. Und da hat jeder seine Learnings geteilt. Ne? Also jeder hat quasi Mehrwert reingepackt. Und es ging auch nicht irgendwas zu pitchen, sondern es ging darum, hey, ich habe das schon ausprobiert, ich habe das schon getestet. Jeder hat so seine, und gemeinsam ist man gewachsen. So, und das war, und so bin ich ja auch über die letzten 10 Jahre gewachsen und habe mich entwickelt und bin da tief rein. Und das möchte ich halt auch einfach teilen. Ja, und so sehe ich das halt auch, weil das ist, das war eher so mein Wissen zu teilen, einfach so auch ein bisschen Dankbarkeit, auch was zurückzugeben. Ja, weil ich konnte damals auch von den Speakern lernen und fand es mega geil und und jetzt bin ich froh, dass ich selbst was zurückgeben kann.
Mega cool. OMR 2013, 14, 15, da warst du im Start?
Oder? Mhm. 2013, ja.
Mega geil und das war, wie du sagst, mehr ein Mastermind-Format, quasi schon in größerem Rahmen, aber
genau, Knowledge-Sharing. Online-Marketing-Rockstars, ja, also das war, also ich weiß gar nicht, ob manche, die OMR kennen, ob die überhaupt noch wissen, was es bedeutet, ja, sondern es waren halt quasi, es war damals, du warst auf Google unterwegs, ja, sehr, also SEO, klar, sehr, ja, so Keywords hauptsächlich und wie funktioniert Google Ads und dann 2013 war für mich eigentlich so das Ding, okay, jetzt kommt dieses Neue bei Facebook. Facebook-Pages haben sich geändert gehabt. Früher hatte ja quasi jeder seine persönliche Page gehabt. Man konnte ja. Und dann kam die Chronik, ja, oder jetzt, wo man sagt, jetzt den Feed, ja, so. Das kam dann, ich glaube, 2012 oder 2013. Und dann kam ja auch Facebook-Ads raus. Und wir hatten damals ja schon einen Online-Shop, ein Kumpel und ich, für so Streetwear-Klamotten. Und dann habe ich halt so ein paar Sachen ausprobiert und wollte mich halt auch austauschen. Ne? Wie funktioniert das eigentlich? Dieses Targeting und so weiter und so fort. Ja, und dann war das cool, war echt cool. Also das war so Meta-Marketing oder Meta, Facebook-Marketing, da hat man noch nicht mal mehr an Instagram gedacht. Ich glaube, Instagram kam 2015 oder sowas, ja.
Mega cool. Also für mich ist auch eine Sache, die dich unterscheidet von anderen Leuten im Markt, dass du es einfach schon seit Ewigkeiten machst. Dass du das seit einem Jahrzehnt oder länger schon quasi involviert bist in der Bubble. Heute heutige Podcast, die heutige Episode darf ja wirklich ums Thema Profit gehen, unseren Profit-Podcast und wie Tracking sich konkret auf den Profit auswirkt. Hol uns da vielleicht mal ab, mein Lieber. Was ist denn dein Standpunkt dazu? Gibt es jetzt verschiedene Bereiche, wie man das ansehen kann? Einerseits natürlich im Performance-Marketing, andererseits natürlich auch im Unternehmertum. Wo wollen wir starten, mein Lieber?
Boah, du kannst. Ich bin ja was. Vielschichtig. Also man könnte ja zum Beispiel mal anfangen, zum Beispiel, wenn man sich verändern möchte, ja, wenn man von seinem Standpunkt, wo man jetzt ist, wenn man irgendwo anders hinkommen möchte, muss ich mir erstmal bewusst sein, okay, wie ist denn mein Status quo aktuell jetzt gerade? Ne? Also sei es mal auch die Gesundheit zum Beispiel. Ne? Manche haben ja diese Fitness-Tracker, die machen ja auch nichts anderes als den aktuellen Status quo irgendwie mit Zahlen und Daten sozusagen sichtbar zu machen. Ja, so. Und ich meine, ich Profit, wenn ich jetzt überlege, ne, jetzt sitze ich hier in dem Profit-Podcast. Ich selbst habe ja letztes Jahr, keine Ahnung, ich glaube, knapp 200.000 Euro Minus gemacht. Ja. Also letztes Jahr habe ich ja das Gegenteil von Profit gemacht, sozusagen. Aber genau, dieses Jahr, jetzt für mich jetzt zum Beispiel, also Abschluss Mai, hatten wir jetzt 100.000 Profit für dieses Jahr. Ne, und als B2B SaaS ist es nicht so einfach. Aber es waren halt auch gewisse Learnings, die ich daraus gezielt habe. Und bezogen auf Tracking ist halt einfach, wie gesagt, Status quo. Man hat ein Ziel, wo möchte man hin? Und dann macht man sich am besten einen Plan, wie erreiche ich dieses Ziel? Setzt sich Meilensteine. Und jeder Meilenstein kann ja auch an gewisse KPIs, also Kennzahlen sozusagen, ja, festgemacht werden erstmal. Und dann muss ich immer wieder regelmäßig gucken, tracken. Ja, das heißt, Daten erheben, analysieren. Bin ich auf meinem richtigen Weg oder weiche ich von dem Weg ab? Ja, und ich habe ja letztes Jahr selbst gar nicht so sehr auf mein Business geguckt, sondern eigentlich viel mehr auf mein Produkt. Und dadurch, ja, bin ich voll, also in, sage ich mal, blind ins offene Messer gelaufen. Ja, und dieses Jahr habe ich mehr Fokus wirklich aufs eigene Unternehmen, auf die eigenen Kennzahlen. Wie gesagt, jeden Tag Cashflow ist entscheidend. Ja, wie viel, also das ist eigentlich so diese Haupt-KPI letztendlich. Das heißt, wie viel fließt rein, wie viel fließt raus, wie kann ich das rausfließen verhindern, wo fließt überhaupt was hin? Ja. Und genau, das sind so die Sachen, ja, wo fließt mein Geld eigentlich hin? Das ist eigentlich so, das sollte man sich mal bewusst sein. Genauso wie man einen Measurement-Plan aufstellt. So diese ganzen, welche Subscription habe ich denn wirklich? Ne? Also einfach mal wirklich sich einen Plan zu machen, transparent aufzulisten. Und vieles weiß man überhaupt erst, wenn es wieder vom Konto runtergeht. Ja, wo man überhaupt, wenn man so One-Year-Payment macht, ja, was weiß ich, was ich vor 12 Monaten abgeschlossen habe, weil ich es eine gute Idee fand, das zu nutzen. Ja.
Mega spannend, Marc. Danke fürs Teilen. So viele Impulse, die du schon mit uns gedroppt hast. Erstens mal gratuliere für den Switch von letzten Jahr auf dieses Jahr. Also von wirklich im defizitären Bereich in den rentablen Bereich wieder rein und das schon nach den ersten Monaten. Also von diesem Geschäftsjahr super, super cool. War ich bei mir sofort getriggert, dass ich das eigentlich jeden Teilnehmer im Profit-Podcast fragen wollen würde. Wie war denn dein Profit letztes Jahr? Wie viel Profit hast du bisher dieser? Stell dir vor, wie geil der Podcast wäre, wenn jeder Teilnehmer das immer so sagen müsste. Aber ich bewundere deine Transparenz. Mal schauen. Vielleicht kann ich es ja einbringen bei den nächsten Episoden. Weil stell dir vor, jeder, der kommt, muss das droppen. Profit letztes Jahr, Profit dieses Jahr. Und Main Learnings im letzten Jahr zu diesem Jahr.
Das wäre auf jeden Fall mal, ja, man wird auf jeden Fall auch eine Veränderung sehen, ja. Also wie gesagt, weil Profit, letztem Jahr hätte ich gesagt, ich werde eingeladen, was soll ich denn da mitteilen? Ja, aber wie gesagt, es war ja Lehrgeld sozusagen, ja, es war ja Lehrgeld.
Mega, und genau darum besitzt du heute hier, mein lieber Marc, erstmal, weil du ein super cooler Mensch bist, ein toller Familienpapa, ein richtig, richtig toller Public Speaker. Und weil du genau diese Transformation gemacht hast von ich habe ein unrentables Business zu ich habe jetzt ein rentables Business, auch noch ein B2B SaaS, wo natürlich auch immer ein Exit Case möglich sein darf. Also das heißt, ja, viel nicht da sein muss, aber da sein darf. Und viele Softwares, die werden auf einem Exit Case überhaupt erstmal aufgebaut. Und wenn man so ein B2B SaaS hat oder noch rentabel ist, ja, super geil. Hol uns ab, was sind so die 2, 3 Main Learnings vom letzten Jahr auf dieses Jahr, was vielleicht auch eine klassische Marketingagentur, ein Marketingberater, eine Beraterin auch anwenden könnte?
Also gerade im Bereich Dienstleistung, also wir haben ja quasi jetzt 2 verschiedene Sparten. Wir haben ja einmal quasi das Produkt, was wir entwickeln, also die Software as a Service oder die Infrastruktur as a Service, und wir haben ja noch eine gewisse Dienstleistung, weil wir sind ja Bootstrapped, das heißt, wir haben ja kein Venture Capital hinten dran und so weiter und so fort, und das Bootstrapped machen wir uns halt möglich über unsere Dienstleistung, So, und wie jede Dienstleistungsagentur auch, wo geht der meiste Cash hin? Einfach in die Personalkosten. Ja. Und wirklich produktiv abgeleistet, abrechenbare Stunden ist so diese typische Dienstleistungskennzahl. Und die muss man voll auf dem Schirm haben, wenn man ein Team hat. Ja. Und ich habe mir das immer so ein bisschen schön gedacht. Ja. Rechnen konnte man sich das nicht mehr schön. Man hat es ja eindeutig gesehen, dass es keinen Sinn macht, eigentlich sich in der Phase, in der wir waren, sich so ein großes Team zu leisten. Weil ich immer gedacht habe, ja, die können ja am Produkt, die arbeiten ja aber auch am Produkt. So, ne? Dieses aber auch am Produkt, ne? Ist komplett falsch, weil du musst halt wirklich, ist es jetzt effizient? Ja, darf ich es mir leisten, einen Mitarbeiter XY zum Beispiel im Bereich Data Analytics angestellt zu haben? Die Stelle ist zu 20-30% ausgelastet. Darf ich mir das leisten? Ja. Ich hätte mir es nicht leisten dürfen, eigentlich. So, also musste ich da halt meine Schlüsse draus ziehen. Und wir sind ja gewachsen, sage ich mal, bei 2022, wo ich dann in die Selbstständigkeit gestartet bin, war das ein sehr gutes Jahr. Auch 2023 war für uns ein sehr gutes Jahr. Wir haben viele Kunden gehabt, die sofort 12 Monate im Voraus abgeschlossen haben, die dankbar waren, dass sie endlich jemanden gefunden haben, der das Problem lösen kann. Und damit war halt viel Cash da. So, und damit war halt ein schnelles Wachstum da. 2024 hat das Ganze aber ein bisschen anders gedreht. Das heißt, es kam nicht mehr so viel Cash auf einmal rein. Es ist aber immer noch viel Cash abgeflossen. Und jetzt habe ich, wie gesagt, das Team komplett umgestellt. War natürlich auch ein bisschen Schmerzen Anfang des Jahres. Also diese 100k, die sind jetzt nicht, die wurden mir nicht geschenkt, sondern da ist viel, ja, viel Stress mit reingeflossen. Aber jetzt ist halt quasi so, wir haben, oder ich sag mal anders gesagt, vielleicht nochmal eine andere Transferleistung. Ich habe damals meinen dritten Online-Shop, hatte ich komplett auch anders aufgebaut, nach dem Buch von Professor Faltin, Kopf schlägt Kapital. Ja? Und da ist es quasi so, dass man ein Entrepreneurial Design hat. Das heißt, du hast zwar dein Business Case und dann baust du dir alles so auf, dass du alles irgendwie aus Komponenten abbilden kannst. Ja, und so habe ich jetzt quasi diese Teamstruktur, die ich vorher hatte bei mir selbst, habe ich jetzt quasi alles in Einzelkomponenten. Das heißt, in Dienstleistung, in andere Dienstleister oder Freelancer, aber letztendlich eigentlich Dienstleister, wo größere Teams hinten dran stehen, abgebildet. Das heißt, ich habe jetzt wirklich einen Experten für das ganze Thema Data Engineering und Data Analytics, habe ich eine komplette Agentur quasi jetzt im Hintergrund. Ja, und genauso fürs Backend Development. Ja, die kosten die Stunde zwar mehr als der Mitarbeiter theoretisch, ja, aber theoretisch ja nur, wenn der Mitarbeiter 100% ausgelastet ist. Ja, das heißt, wenn der Mitarbeiter nur 30% ausgelastet ist, dann macht es mehr Sinn eigentlich, diese Zeiten sozusagen sich bei einer Agentur einzubuchen oder bei einem Dienstleister einzubuchen, wie selbst jemanden dafür zu hiren, weil du halt auch noch diesen ganzen Overhead drumherum hast. Ja. Und das war eigentlich so, also Team war der größte Hebel bei mir letztendlich. Teaminfrastruktur.
Kann ich zu 100% unterschreiben. Bei mir war auch im Jahr 2024 auch kein gutes Profit-Jahr. Guter Umsatz, aber auch kein gutes Profit-Jahr. Und 2025 ist viel besser jetzt schon. Und der größte Hebel war bei mir tatsächlich auch Teamstruktur. Und das mit den, die machen ja auch das und machen auch das. Das ist same. Also super spannend, dass du das sagst. Und bei mir tatsächlich auch einer der Punkte ist, was brauchst du wirklich intern und was kannst du extern über Agenturen oder Zulieferer abbilden? Thema Events. Ich habe wirklich ein internes Event-Team gehabt. Weißt du? Und jetzt haben wir einfach eine Agentur und ich bin super dankbar, dass Fadi und Sophie von Impulse Events das einfach managen und die machen das toll und Haken, fertig, super. Und ich finde das auch geil, dass sie auch andere Projekte einfach haben und ich auch nicht in dieser permanenten Drucksituation bin als Unternehmer, sie 40 Stunden die Woche zu beschäftigen.
Ja.
Diese Beschäftigungstherapie, das hat mir, oder ich bin ja jetzt 5 Wochen auf Flitterwochen dann, den ganzen, also einen halben Sommer über, und das wäre so ein Pain in meinem Unternehmerherz, wenn ich wüsste, ich habe da jetzt viele Vollzeitangestellte, die jetzt am Event Ibiza arbeiten und ich einfach weiß, dass ich denen jetzt nicht 40 Stunden Workload 5 Wochen lang gebe. Und das, ja. und das sind alles so, also ich bin ja angetreten als Unternehmer für unternehmerische Freiheit. Ich mag ja arbeiten, wann ich möchte, mit wem ich möchte, wo ich möchte. Und ich arbeite eh viel. Ist ja nicht, dass ich ein fauler Hund wäre. Aber ich mag es einfach aus freien Stücken machen. Und nicht, weil ich weiß, boah, die sind auf meiner Payroll, irgendwie 20, 25, 30 K im Monat gehen immer raus. Die gehen immer raus. Und ich habe einfach nicht mal was Sinnvolles, mit dem ich die Mitarbeiterinnen jetzt oder Mitarbeiter jetzt 40 Stunden die Woche beschäftige. Also super, super spannendes Thema. Danke fürs Teilen, Marc.
Ja, sehr gerne, ja. Also das ist halt, wie gesagt, auch, und es nimmt halt ja auch, weil genau, weil du sagst ja auch selbst dieses, ja, diese Pflicht, sie ihnen Arbeit zu geben, das ist auch die Pflicht, dass du als Arbeitgeber, ja, Arbeit zu geben. So, ne? Das ist ja auch in deinem Arbeitsvertrag so festgelegt. Und diese Verpflichtung ist halt dann auch einfach, ja, Stress, weil das nimmt mich auch voll aus meiner Geniezone raus. Was ich auch gemerkt habe, dass ich war ja zwar in einem Konzernstruktur angestellt und war auch fachliche Führungskraft, habe aber gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht diese Führungsqualitäten habe, jetzt in dem aktuellen Stand. Ja? Und habe ich mir auch überlegt, warum ist es nicht so? Aber es war halt einfach in der, vorher, ich wusste halt genau, ob ich, wenn ich Auszubildende hatte oder herangehende Studierende hatte, Ingenieure, wusste ich halt ganz genau, was kann ich von denen erwarten, wenn die im zweiten, dritten Semester sind. Ja? Und dann konnte ich denen halt auch, habe ich mit denen erstmal die Grundlagen glatt gezogen. Aber wenn du so ein interdisziplinäres Team dir zusammenstellst, und dann noch gucken musst, okay, was kann ich dem jetzt geben oder nicht geben? Oder wo fehlen eventuell irgendwelche Hintergrundwissen oder Grundlagenwissen? Das nimmt dich komplett raus und kostet einfach nochmal zusätzlich deine Zeit. Ja. Also Team, krasser Hebel für Profit. Und dann auch Toolstack, Techstack. Das ist auch, also ist zwar Kleinvieh, macht aber letztendlich aber auch. In Summe auch, kommt da auch viel zusammen. Ja, also wirklich diese Transparenz. Und wir haben es jetzt wirklich auch auf den Monat runtergebrochen. Auch diese jährlichen Subscription. Also Denise ist da, ist komplett die letzten Kontoauszüge der letzten 12 Monate durchgegangen und hat halt, weil ich dir gefragt, wo hast du jährliche Subscriptions? Und da habe ich gemeint, keine Ahnung. Ja, und jetzt haben wir alles auf den Monat runtergebrochen und wissen halt ganz genau, welches Tool kostet uns ja quasi im Monat trotzdem so und so viel und wie oft setzen wir es ein. Ja.
Super spannend. Das heißt, ich habe nichts verstanden, weil eine Sache, die Michelle Lenz uns quasi so in den Sessions mitgegeben hat, ist, hey, stell von monatlichen Subscriptions auf yearly Subscriptions um, weil du natürlich dann nur einen buchhalterischen Aufwand versus 12 buchhalterische Aufwand hast und natürlich alle, also ich glaube, jedes Tool dieser Welt gibt halt dann einen Annual Discount versus Monthly.
Genau,
das heißt, 20%. Aber du zahlst trotzdem yearly, aber rechnest das yearly durch 12 und hast das dann in deiner monatlichen Aufstellung drinnen. Wie geil.
Super. Korrekt. Weil dann trackst du es auch wirklich. Und was halt auch Sachen ist halt quasi, dass man wirklich sagt, okay, wie oft nutze ich dieses Tool? In welchem Task? Dass man sich das auch noch hinten dran schreibt. Ne? Jetzt zum Beispiel Descript. Ist so ein Tool, was ich gerne genutzt habe, wenn ich ein bisschen Content gemacht habe. Aber ich habe es jetzt auch wieder, weil du kannst ja auch diese, wenn du es monthly hast, kannst du ja auch einfach dann mal stilllegen. Es macht jetzt nicht den großen Hebel, aber es hört vielleicht jetzt auch jemand, der gerade startet. Ja, und dann tun dir einfach diese paar Euros über, keine Ahnung, 5 verschiedene Tools, kann auch 200-300 Euro ausmachen. Ja.
Ich bin davon überzeugt, dass also wie ein Mikro, so ein Makro und das hat alles Fragmente und Fraktale voneinander sind und wenn du im kleinsten Kleinen verschwenderisch mit Dingen umgehst, die eigentlich unnötig sind, was einfach nur den Geldschein nehmen und mit dem Feuerzeug einfach verbrennen, dann machst du es auch in größeren Kontexten und irgendwo musst du anfangen. Hm. Irgendwo musst du halt eine Entscheidung für dich treffen, ob du effizient mit deinem Budget umgehst. Und ich sage jetzt nicht, dass man die Dinge aus der Scarcity rausmachen soll. Es geht wirklich, da habe ich mit Davorin mal lange philosophiert, weil wir sind beide sehr, es ist uns wichtig, von unserer Grundfrequenz in Abundance zu schwingen und in eine Großzügigkeit und so. Das ist unsere Base Frequency. Ja. Aber es ist nicht dasselbe, abundant zu sein und einfach ineffizient mit deinem Budget umzugehen. Und wenn wir jetzt hier bei uns geht es ja wirklich nicht nur um Umsatzsteigerung, sondern es geht wirklich um Profitoptimierung. Und diese Ineffizienzen, wie zum Beispiel für Tools, die 50, 60, 70 Euro im Monat kosten, pro Tool, die du halt einfach zweimal verwendest im Monat, wo du es aber auch in einem anderen Tool abbilden könntest. Das ist das klassische Beispiel. Das klassische Beispiel, also ja, mega, mega spannend.
Genau, also ja, wie gesagt, und das genau bezogen auf Daten nochmal, also sich dessen bewusst machen, das Ganze zu tracken. Und wie gesagt, Mathieu Schuler, also auch nochmal hier Shoutout an Mathieu, war auch geil. Also unsere Profit Challenge, die kam zur richtigen Zeit. Also es war auch gut, dass wir die Ende letzten Jahres gestartet haben, sage ich dir auch ganz ehrlich, ja, in der Mastermind, dass man sich nochmal wirklich auch diese Woche, also wir haben ja quasi das erste Intro war ja, ich glaube, so vor Anfang Dezember, ne? War das erste Intro, wo er so mal seine Excel-Tabelle auch vorgestellt hatte. Und ich hatte ja auch eine, aber die war viel zu kompliziert. Ne? Ich habe mich auch teilweise, also zu viele Daten bringen dir ja auch nichts, ne? Wenn du lost bist. Er hat es halt schön runtergebrochen, schön gruppiert gehabt, ähnlich wie eine BWA aufgebaut. Und das war eigentlich der größte Hebel. Ja, das war diese Transparenz dann zu haben in dem Sheet und dann diese Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und ja, das war...
Mega. Lass uns mal zusammenfassen, was wir bisher haben. Wir haben Personalkosten als großen Punkt und hier davon wirklich reflektieren, was braucht man intern, was kann man vielleicht auch extern abbilden. Wir haben Toolstack. Fand ich super spannend, den Gedanken von dir, dass man trotzdem yearly natürlich verrechnet, was günstiger ist und weniger buchhalterischen Aufwand, aber es trotzdem monatlich in die Kalkulation reinnimmt. Das heißt, man nimmt den yearly Amount und dividiert ihn durch 12 und packt ihn pro Monat rein. Was haben wir noch, mein Lieber? Wenn du schaust jetzt wirklich 2024 bis 2025, was hat sich noch geändert? Vielleicht, wie sich die Kunden zusammensetzen, Thema ABC-Analyse. Wir sprechen liebevoll, du hast die Kategorie D-Kunden erfunden, was ich nie vergessen werde. Aber was hat sich noch getan, profitmäßig? Wo sind sonst noch die Hebel gewesen?
Genau, also das war Kundenstack auf jeden Fall. Dass wir einfach jetzt geschaut haben, dass wir die Zielgruppe homogener haben auch. Also klar, ich habe zwar immer noch E-Commerce-Kunden, aber da suche ich mir ganz gezielt aus, mit wem wir überhaupt arbeiten. Weil auch eins der Profit-Killer war halt auch im letzten Jahr, dass wir auch Kunden hatten, die halt nicht mehr liquide waren. Ja, wo du dann mit dem Geld irgendwo dann zwar gerechnet hast, dass sie verlängern, weil sie gar keine andere Wahl haben, aber wenn sie dann auf einmal sagen, nee, wir machen gar nichts mehr, dann kommt so ein Brief von dem Insolvenzverwalter und dann, oder du hörst erstmal gar nichts mehr. Das ist ja erstmal so das eine und dann ja, kommt so ein schöner Brief. Ist dann blöd. Genau, und halt homogene Zielgruppe, sodass wir auch im Fulfillment gerade da einfach besser werden. Ja, und klar war für mich auch Storming jetzt, das alles so ein bisschen nachzufahren. Also wenn du jetzt auch die Kunden mal frägst, zum Beispiel jetzt drei verschiedene Kunden von uns frägst, wie ist denn die Zusammenarbeit mit gute Daten, dann wirst du eventuell drei verschiedene Meinungen hören. Ja, leider. Das ist leider auch so. Und je nachdem, in welcher Phase sie quasi gerade reingestiegen sind, also Team spiegelt halt auch wirklich so das Fulfillment wieder. Das war jetzt keine schöne Phase, aber die musste halt jetzt auch sein. Ja, bisschen Storming.
Dankeschön fürs Teilen. Ich habe kurz in einem anderen Podcast auch darüber gequatscht, wie wichtig Automatisierungen sind und richtig smoothe Prozesse. Bei mir selbst, Onboarding darf jetzt endlich mal richtig aufgesetzt werden. Ich meine, es ist eh in Ordnung, wie wir es haben, aber es geht noch viel mehr. Es geht noch viel, viel, viel mehr. Und bei mir ist dasselbe. So nach Sieges bis heute gab es 13 neue Masterminder seitdem und der Onboarding-Prozess, wenn du die 13 fragst, die direkt nach dem Event waren, das war so World-Class-Experience. Und das ist dann auch so fluktuierend, dann war ich irgendwie dann bei der DNK, dann waren wir bei der Contra und dann bin ich nicht so dabei und dann ist, also ich sehe mich da super abgeholt in dem, was du sagst, dass man im Delivery, dass man sich das da echt anschauen darf, weil im Endeffekt ist es, denke ich, schon auch ein Profit-Hebel, dass im Delivery so standardisierte Punkte einfach viel besser prozessiert sind und viel mehr automatisiert sind, Weil im Endeffekt, wenn der Kunde nicht geil ongeboardet ist oder wenn das Delivery nur so mittelmäßig ist, dann wird der nicht verlängern, dann wird der kein Brand Ambassador werden, dann wird der irgendwann einen Refund wollen. Das ist alles nicht geil. Das heißt, das darf man sich echt im Detail anschauen.
Also es ist, und vor allem, es entsteht halt doppelte Arbeit. Das heißt, also du hast ja schon quasi Arbeit geleistet. Das heißt, du hattest ja auch die Projekte einigermaßen geplant. Und dann Q1 war super. Viele, ja, lass loslegen. Okay, in Q1 nicht losgelegt. Aber egal, die Kohle war ja schon da. Also die Anzahlung war ja schon da. Nur der Start war noch nicht da. Blöd ist dann halt, wenn dann viele auf einmal gleichzeitig starten wollen. Ja, so. Und das, und dann bist du in dem Team umstrukturieren und das ist halt einfach echt, weil dann machst du hast einen Aufwand, du beschäftigst dich damit und da passieren Fehler. So, Fehler kosten dich doppelt, dreifach. Ja, das ist halt einfach krass. Und AI auch definitiv, also vielleicht nochmal Faktor 4, 3, auf jeden Fall AI generell in allen Prozessen bei uns. Mittlerweile jetzt, überall. Das ist so ein krasser, nicht nur Profit, sondern Productivity-Hebel. Ja, also ein Senior Dev mit einem guten AI-Tool-Stack hat dreimal mehr Output als vorher.
Krass. Und abgesehen von Developern, weil das natürlich in deinem konkreten Case eh komplett nachvollziehbar, aber wenn du es jetzt auf die klassische Werbeagentur umlegen würdest, sagen wir Performance-Marketing-Agentur, Facebook-Ads für Lead-Generation, wo siehst du denn da die größten AI-Hebel oder die größten, die Dinge, die jeder umsetzen sollte?
Alles, was Werkstudenten machen, zum Beispiel. Also jeder kann ja, also gerade Agencies, weiß ich auch, ne? Guckt euch an, was machen eure Werkstudenten. Alleine dieses, wie boardet man die an, sozusagen. Ne? Das kann man auch in einem SOP, und du kannst ja auch ein SOP schreiben, du kannst ein SOP als, als Library hinterlegen in ChatGPT, also in einem Custom GPT, und dann wird immer das herangezogen, ja, also in dieser Wissensdatenbank, und dann kann eigentlich ChatGPT auch mega diese ganzen Arbeiten, die Assistenten recherchen, Wettbewerbsanalysen und, also das alles, dieses, so was so diese Assistenztätigkeiten waren, die einfach nur Zeit gekostet haben, ja. Nicht Hirnschmalz, sondern wirklich nur die viel Zeit gekostet haben, die kannst du jetzt einfach viel, viel schneller. Also diese komplette Assistenztätigkeiten kann man definitiv beschleunigen und vereinfachen.
Mega cool. Ich habe vergangenes Wochenende, auch ein riesen Learning gehabt mit ChatGPT. Und zwar durfte ich einen Song zu komponieren und zusammenpacken und sowas. Und das ist echt so, meine Quicktime-Player-Skills, die reichen, also ich habe viele Skills, aber so Sound bearbeiten ist nicht so mein größter. Und drei Songs, wo man halt was wegcutten musste, vorne und hinten. Und den Quicktime-Player kannst du halt jedes einzelne, aber dann will ich dann zusammenpacken, dann habe ich mir Audacity oder wie das heißt, oder Audacity?
Ich weiß nicht, wie das heißt, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, genau, das ist Musikbearbeitungsteam. Man kann, das würde auch GarageBand auf dem MacBook oder so geben, aber mit dem ist immer ein Problem beim Exportieren. Wenn wir das runtergeladen haben, haben wir das so gemacht, dann dachte ich, ja, okay, passt. Und da habe ich mit ChatGPT gefragt, wie ich es genau machen soll. Und dann kommt irgendwie so die Antwort, ja, du kannst mir auch die Audio-Files einfach schicken und ich mache dir das. Und ich so, what? Ich kann dir die Audio-Files schicken? Und dann schicke ich so, dann lade ich halt die drei Audio-Files hoch und dann brief ich halt einfach, wie ich es mir genau vorstelle. Dann habe ich echt gecheckt, so, dass that's the future für viele Dinge, für PowerPoint-Slides. Das ist noch decent. Ich habe es schon mehrmals versucht, mir direkt mit PowerPoint. Weißt du, wie das Tool heißt, was wirklich auf das spezialisiert ist für Slides?
Ja gut, ich habe jetzt auch Gamma benutzt, aber Gamma, auch nur wieder zum Entwerfen nur. Ne? Ich habe es dann trotzdem wieder in PowerPoint gebaut. Aber ich finde Gamma. Also du kannst in ChatGPT auch eine ganz gute Exportdatei machen, also so ein Makro, und die dann wiederum reinladen, aber die Designs sind halt nicht so geil. Dann kannst du natürlich auch, erstelle mir ein Bild dazu, ja, und dann, aber Gamma macht ja halt auch geile Slides einfach, und dann musst du die einfach nur mehr oder weniger kopieren, ja. Also das hat auch die Zeit, also gerade in meinem Kontra-Vortrag, so ein bisschen von der Struktur her, hatte ich auch mit Gamma und ChatGPT strukturiert und habe dann einfach meine Slides aus, also ich habe halt quasi alles, was ich so hatte, dann quasi dann in diesen einen Vortrag, was ich bisher immer mal so aufgebaut hatte, dann reingepackt.
Mega cool. Also Gamma. Du hast die Premium-Version? Wie viel kostet das?
Nee, kostenlose Version. Da kannst du halt nur 10 Slides, aber das reicht. Ich hab so ein, also schon überaltet, ich habe so ein Ding, so ein Marker. Den hole ich kurz.
Kleinen Moment. Ja, aber super spannendes Learning, Marc. Danke sehr. Also Slides mit ChatGPT habe ich schon mehrmals versucht, ist noch nicht so geil geworden, aber Gamma, die wirklich nur auf das spezialisiert sind, ich bin gespannt.
Ja, also, ich hatte mir mal so aufgeschrieben, aber das ist auch schon überaltet. Also ChatGPT, also so dann Midjourney für Bilder, aber macht jetzt auch alles schon ChatGPT. Dann hatte ich noch OneRay, macht jetzt Sora in ChatGPT selbst, ja, oder halt VO3, wenn man einen Account bekommt, ja, und Suno und Gamma. Und ich glaube, mit Suno kannst du, glaube ich, diese Texte oder diese Voice-Overs oder sowas. Ich glaube, das macht Suno.
Suno ist ja so, also für Songs, oder? Für direkt Songs generieren, so, hey, mach mir jetzt einen Mastermind-Song. Das könnt ihr mal machen. Ich glaube, das ist witzig für das nächste. Ich schreibe mir das auf, für das nächste Event in Ibiza wäre doch witzig, so Mastermind-Songs mit Suno zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade Intro. Genau, das war so mein Toolstack. Und Gamma nutze ich immer noch. Genau, Midjourney gar nicht mehr. Das macht jetzt alles ChatGPT, ist halt einfach nur krass. Runway brauchst du eigentlich auch nicht mehr.
Ja, geil. Nice. Dankeschön, lieber Marc. Vielen Dank für die Insights. Das heißt, wir haben mitgenommen, dass wir unter anderem auch auf den Client-Stack achten dürfen. A-Kunden, B-Kunden, C-Kunden, D-Kunden, dass wir die homogener halten, dass wir uns auf die A-Kunden fokussieren. Das ist vielleicht noch eine große abschließende Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie schaffst du es in deinem Tracking-Markt, dich jetzt wirklich mehr auf A-Kunden zu fokussieren? Was machst du konkret? Weil die Theorie ist ja super, sich von C-Kunden zu verabschieden etc., die B-Kunden zu A-Kunden zu entwickeln, dass man sich auf A-Kunden fokussiert, aber wie zieht man wirklich A-Kunden an? Wie machst du das?
Also A-Kunden sind halt eher jetzt so diese Größe, größeren Kunden bei uns und sie müssen halt eine gewisse, sie müssen einen gewissen Tool-Stack mitbringen und einen gewissen Team-Stack. Das haben wir jetzt halt einfach gemerkt. Also die brauchen eine gewisse Größe und eine gewisse Komplexität in den Tools, wo halt einfach diese Schubladenlösungstools oder sowas, wo es halt einfach viel aufwendiger ist, das mit einem Google-Stack, das Tracking sozusagen umzusetzen. Ja, es ist alles machbar natürlich auch mit anderen Tools, ne? Weil viele sagen ja auch, ja Moment, aber ne, Datadash, ja, aber das kann doch auch das und das und das und das. Dann sage ich, ja, hast du jetzt schon 4 Tools aufgezählt, ja, die das alles dann zusammen können, aber wer bedient denn diese Tools? Wer benutzt diese Tools denn täglich? Ja, und dann ist irgendwo was und wie schnell kriegt ihr das Ganze dann gefixt? So, und dieses Verständnis haben halt gewisse Teams, die gewachsen sind. Und genau, also wir brauchen eine gewisse Tech-Stack-Struktur, wir brauchen eine gewisse Team-Struktur und wir brauchen auch eine gewisse Wachstum, quasi Vision dahinter, hinter dem Ganzen. Und dann sind die auch super dankbar, dann wissen die das auch zu schätzen, was wir tun. Und also das ist einfach dieses Verständnis, ne? Dieses, dass du gesehen wirst. Das ist eigentlich. Ein Kunde, der dich nicht sieht, der wird nie ein A-Kunde werden. Ja, das ist ein Kunde, der dich, du denkst erstmal, das waren die ganze Zeit ein A-Kunden eventuell, weil sie dich entsprechend bezahlt haben, aber wenn sie dich nicht sehen, nicht den Mehrwert dann auch schätzen, dann werden die irgendwann zu einem B-Kunde, wollen einen Discount oder sagen, bei uns hat sich der Markt so ein bisschen verändert und ja, sie wollen dann immer wieder versuchen, runterzugehen und das ist eigentlich kein, also ich bin immer an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. Und auch mit unseren größten Kunden, mit Unity zum Beispiel, mit dem Team arbeiten wir jetzt auch schon seit September 23 zusammen. Ja. Also jetzt auch schon August, September 23. Auch schon eine ganze Weile jetzt.
Mega. Und hoffentlich noch viele weitere Jahre.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja dann auch der, wenn du dann so zusammengewachsen bist, hast du einfach gewisse Erfahrungen miteinander gemacht. Man spielt sich aufeinander ein und wir sind halt einfach, ja, so wie ich meine Experten habe jetzt auch quasi in meinem Team-Stack, ja, so ist es bei denen jetzt auch eigentlich. Also wir sind ein Teil des Zahnrads geworden. in dem großen Getriebe. Und ohne uns wird es halt einfach auch schwieriger sein. Also man muss schon auch in der Wertschöpfungskette des Kunden ein entsprechendes, ein wichtiges, nicht das größte unbedingt, aber ein wichtiges Zahnrad sein, sodass man auch wirklich dann diese Wertschätzung auch bekommt, erfährt. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Man muss wertgeschätzt werden. Der Wert muss gesehen, erkannt werden und dann wird man auch entsprechend wertgeschätzt. Und dann passiert vieles von alleine dann. Also nicht von alleine, aber es passiert halt einfach vieles, so dieses, dass eine angenehme Zusammenarbeit einfach ist. Ja.
100%. Also es geht ja nicht nur um den Actual Value, den man delivert, sondern auch um den sogenannten Perceived Value, also den wahrgenommenen Wert. Ja. Und das ist super gut, dass du sagst, dass sich der Kunde wirklich sehen darf und sehen muss, damit das auch wirklich so funktioniert langfristig. Mega, lieber Marc, Dankeschön. Wenn man jetzt natürlich sein eigenes Tracking aufs Champions League Level heben möchte, muss man natürlich mit dir und mit guter Daten und Dash 360 arbeiten. Hol uns mal ab, was ist der Call to Action? Was ist der nächste Schritt, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte?
Also einfach mit mir in Kontakt treten am besten, ja. Du kannst ja die Webseite hier vielleicht dann verlinken. Sich einfach gern mal einen Demo-Call buchen, beziehungsweise ja, ein Gespräch buchen, sich mit mir auf LinkedIn vernetzen, mich einfach mal ansprechen. Ich unterhalte mich erstmal relativ gerne erstmal mit den Leuten, ja. Und dann kann man da auch auf jeden Fall eventuell eine Zusammenarbeit starten, wenn es für beide Seiten passt. Ja.
Mega. Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Marc. Eine Frage habe ich noch, wenn ich darf. Eine letzte.
Ja, natürlich.
Wenn du dem Marc vor einem Jahr, 2024, einen Profit-Tipp geben könntest, was wäre er?
Ja, wirklich dieses Thema. Also viel früher, ich meine, ich habe den Tipp ja auch bekommen, aber es hat einfach bei mir länger gedauert, bis ich den auch wirklich dann für mich gesehen habe. Ich war in New York auf einem Startup Bootcamp für Internationalisierung und dann hat mir wirklich ein Multimillionen-Unternehmer aus den USA gesagt, ey, ihr Europäer, ihr habt ein großes Problem, ihr reitet zu lange tote Pferde, ja, und merkt es nicht. Ja, also wirklich immer gucken, produktive, bezahlte Stunden. Das ist so die Kennzahl, die mir damals, hätte ich die viel früher umgesetzt, mir vieles erspart hätte. Also wirklich, wow. Team. Ja.
Mega gut. Same hier, spanischer Markt, 2 Jahre lang ein halbtotes Pferd weitergeritten bei mir.
Ja, aber weil das ist auch ein bisschen so, ne? Du hast es ja auch, du bist ja auch nach Spanien. Also das hat ja auch schon was auch hier, ne, bedeutet so, ne? Also kill your darling manchmal, ne? Oder so, gibt's ja auch so einen Spruch, ja? Aber absolut.
Es fällt schwer, aber es tatsächlich hätte ich die Entscheidung ein Jahr früher getroffen, hätte ich ein Jahr früher mehr Fokus auf den deutschen Markt bringen können, hätte ich ein Jahr früher Profit-Podcast gestartet und so weiter, weißt du. Interesting. Also ja, kill your darling, vor allem in der Profitanalyse, überleg dir, wer sind deine Kostenpunkte auch intern in deiner Firma, auch wenn es schwerfällt manchmal, wer sind deine Kunden und Kundinnen, die du eigentlich gehen lassen darfst, und fokussiere dich wirklich auf die Pferde, die dich noch langfristig weitertragen werden.
Ja.
Geil. Danke, lieber Marc. Wunderschönen Tag noch und danke für die wertvollen Inputs.
Ja, sehr gerne.